Wir sind in unserer Serie über den Heiligen Geist und ich habe überlegt, worüber ich heute sprechen soll, was euch was mit auf dem Weg gibt, was euch hoffentlich ermutigt, erfrischt, vielleicht auch herausfordert, aber worüber ich schon lange mal predigen wollte. Ich habe über dieses Thema bisher nur in einer Bibelschule unterrichtet, also deswegen wird heute eher ein bisschen Lehre als Predigt werden, aber ich glaube, dass da ganz viel Content ist und dass das, was ich erzähle, nicht nur für das Camp cool ist, sondern dass es etwas ist, was ihr in euren Alltag mit reinnehmen könnt. Und zwar, mein Thema ist heute die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Und was vielleicht einige nicht wissen, in der Bibel gibt es verschiedene Taufen. Also wir denken immer nur an die Wassertaufe und das ist es, aber in Hebräer 6, Vers 2 heißt es, die Grundlagen, die Grundlehren von Jesu Christi sind unter anderem die Lehre der Taufen. Das ist Plural, also es gibt mehrere Taufen und drei, die man auf jeden Fall kennen sollte. Also eine skippt man lieber, es gibt die Taufe der Leiden, die lassen wir heute mal lieber weg. Aber es gibt, das erste ist die Taufe von dem Heiligen Geist in den Leib Christi hinein. Das heißt, an dem Zeitpunkt, wo du sagst, Jesus, sei der Herr in meinem Leben, ich lade dich in mein Herz ein, passiert etwas Kraftvolles, denn der Heilige Geist klingt dich sozusagen ein in die Familie Gottes. Das heißt, Gott wird dein Vater und du hast über 2 Milliarden geistliche Brüder und Schwestern auf diesem Planeten. Du bist nicht mehr alleine, du bist Teil einer geistlichen Familie, wenn du Jesus Christus in dein Leben einlädst. Und dann die zweite Taufe, die wichtig ist, ist die Wassertaufe oder die Glaubenstaufe. Und viele haben das schon mal erlebt, haben sich selber taufen lassen. Der Heilige Geist tauft dich in den Leib Christi und ein Jünger tauft dich ins Wasser, das ist die Glaubenstaufe. Die Taufe in den Leib, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 12, 13, wo es heißt, der Heilige Geist tauft uns in den Leib Christi hinein. Ein Jünger tauft dich im Wasser auf deinen Glauben. Das ist das, was wir in Matthäus 28 sehen, der Auftrag an die Nachfolger von Jesus. Wir sollen taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die dritte Taufe, die wichtig ist, ist die Taufe, wenn Jesus dich im oder mit dem Heiligen Geist tauft. Ein Jünger tauft dich im Wasser, Jesus tauft dich in der Kraft und in die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hat der Heilige Geist dich erfüllt. Du wurdest der Tempel des Heiligen Geistes und wurdest mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und es gibt eine Bibelstelle, die das so schön beschreibt, Epheser 1, Vers 13 und 14. Da heißt es, Gott hat euch durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wir gehören zu Jesus Christus. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Solange wir auf der Erde sind, haben wir noch nicht das Paradies, aber der Heilige Geist gibt uns immer wieder Momente, wo wir merken, hey, Gott ist hier. Hier ist die Gegenwart Gottes. Es ist fast so wie im Himmel, weil der Heilige Geist da ist. Das ist diese Gewissheit. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das heißt, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, ist so, hey, I'm safe in heaven. Egal was passiert, ich bin gerettet. Und das ist wichtig. Mit anderen Worten, als du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wurdest du erfüllt mit oder im Heiligen Geist. Du wurdest der Tempel des Heiligen Geistes, so wie diese Flasche. Wenn du vorstellst, du bist eine Flasche, zum Glück bist du nicht Flasche leer, sondern du bist Flasche voll gefüllt mit dem Heiligen Geist bei deiner Errettung. Du bist voll des Heiligen Geistes. Aber die Taufe im Heiligen Geistes ist, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Das heißt, diese Flasche ist voll mit dem Heiligen Geist, mit deiner Errettung. Das heißt, jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wenn du sagst, ja, das Ganze mit dem Heiligen Geist, das ist nicht so meins, aber du bist errettet, das ist der Siegel, dass du erlöst bist, dass du in den Himmel kommst. Also wenn du sagst, den habe ich nicht, dann hast du die Errettung noch nicht verstanden. Das heißt, mit der Errettung, Flasche voll. Okay? Und jetzt kommt die Taufe im oder mit dem Heiligen Geist. Und das würde passieren, wenn ich diese Flasche in einen Pool reinwerfen würde, dann wäre die Flasche nicht nur voll des Heiligen Geistes, sondern wird eingetaucht im Heiligen Geist. Das um mich herum ist der Heilige Geist, auf mir ist der Heilige Geist. Und das ist eigentlich die Erfüllung aus dem Alten Testament, wo wir immer wieder Bibelstellen lesen, Jesaja 30, Vers 21. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr hinter euch eine Stimme hören, die euch sagen wird, dies ist der Weg dem Volk. Das heißt, der Heilige Geist ist hinter mir und sagt, hey, geh lieber da lang, geh nicht da lang. Oder 5. Mose 31, 8, der Herr selbst geht vor dir her, er steht bei dir, er verlässt dich nicht. Immer wieder lesen wir Verheißungen, dass Gott um uns herum ist und das ist die Gegenwart Gottes. Wir sind eingetaucht im Heiligen Geist, er ist um uns herum. Das ist das Bild für die Taufe im Heiligen Geist. Er ist in mir, aber er ist auch auf mir, er ist um mich herum. Was passiert bei der Taufe im Heiligen Geist? Und lass uns da mal in die Bibel reinschauen, in Apostelgeschichte 1 ab Vers 5. Wir haben ja letzte Woche über Pfingsten gesprochen, Schwerpunkt war Apostelgeschichte 2, heute geht es in Apostelgeschichte 1. Und da heißt es, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft oder im Wasser, ist identisch, mit oder im. Ihr aber werdet mit oder in dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Also hier sagt Jesus, wow, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Aber die Jünger haben eine ganz andere Agenda. Die denken so, super, wir haben Jesus. Und ihre Reaktion, nachdem Jesus sagt, der Heilige Geist kommt auf euch, und sie sagen, wir hatten eigentlich einen anderen Plan. Apostelgeschichte 1, Vers 6, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie immer wieder fragten sie, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Und die sind so wie wir heute. Das ist so, er sagt, der Heilige Geist kommt auf euch und er möchte euch gebrauchen. Er sagt, hey Gott, wann kommen wir hier raus? Wann sind wir endlich im Himmel? Wann ist das ganze Ding hier vorbei? Wann kickst du die Römer raus? Das heißt, ihre Agenda war, wir wollen hier weg, wir wollen dahin. Und Jesus sagt, nein, nein, ich will meine Gegenwart hierhin bringen. Und das war eine komplett andere Agenda, die hatten. Und wir sind doch oft genauso. Wir denken so, boah, wann ist das ganze Ding hier vorbei? Wann haben wir es endlich geschafft? Wir gucken Filme wie Left Behind oder irgendwie solche Sachen oder gucken uns ganz viele Predigten über Endzeit an und denken so, hoffentlich habe ich es fast geschafft. Oder jede Nachricht, die wir hören, in der Zeitung oder in der Tagesschau ist so, das ist ein Zeichen, der Herr kommt bald wieder. Mhm. Das heißt, wir haben die Agenda und die Perspektive, dass wir alles deuten, Jesus, hoffentlich kommt er schnell wieder, dass es hier irgendwie vorbei ist. Aber eigentlich war es was ganz anderes. Vielleicht möchte Gott dich ja noch mehr benutzen, um hier präsent zu sein. Und dass unser Fokus nicht so sehr auf dem dann ist, wenn wir nicht da sind, sondern warum sind wir hier? Warum sind wir noch nicht im Himmel? Weil Gott immer noch einen Plan hat mit uns, dass wir seine Gegenwart an Orte bringen, wo seine Gegenwart nicht ist. Das ist der Auftrag. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, also er bringt es wieder zurück. In Apostelgeschichte 1, Vers 5. Hey, der Heilige Geist wird kommen. Sie, und wann gehen wir in den Himmel? Und er sagt, nein, nein, nein. Nochmal, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erden. Das heißt, er holt sie wieder zurück. Hey, der Heilige Geist möchte hier rein, durch dich und möchte durch dich wirken. Und interessant ist, in Johannes 20, Vers 20 heißt es, also bevor er sagt, hey, der Heilige Geist wird auf euch kommen, sagt er, und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Also Jesus hauchte ihn bereits vor Pfingsten den Heiligen Geist ein. Aber er sagte, wenn Pfingsten kommt, bam, werdet ihr eingetaucht mit dem Heiligen Geist. Und das finde ich so besonders, dass wir uns das bewusst machen. Es ist nicht nur erfüllt werden, sondern es ist eingetaucht werden im Heiligen Geist. Warum? Weil die Kraft Gottes auf unser Leben kommen sollte. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir es neu erleben, dass die Kraft Gottes auf unserem Leben ist. Kraft über den Teufel, Kraft über Abhängigkeiten, Kraft über Krankheiten, Unsicherheiten, Kraft über Angst, die Kraft des Heiligen Geistes. Und das griechische Wort von dieser Kraft, die wir empfangen sollen, das Wort Dynamis, woher wir das Wort Dynamit haben. Das heißt, explosive Kraft Gottes möchte er uns schenken. Das, wo Situationen sind, wo du das Gefühl hast, ich laufe gegen eine Wand oder es fühlt sich irgendwie so hart an, dass der Heilige Geist kommt und einen Durchbruch schenkt mit seiner explosiven Kraft, dass es nicht unsere Kraft ist, dass wir uns mehr anstrengen müssen und nochmal mit dem Kopf durch die Wand, sondern dass der Heilige Geist ist, der diese Mauern sprengen möchte. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 19, Vers 1, weil oft ist es so, dass wir sagen, Herr Jesus ist super, Heiliger Geist ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Und deswegen liebe ich es immer wieder, über den Heiligen Geist zu sprechen, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn er ist Teil der Dreieinigkeit. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Paulus erlebt folgende Situation. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger. Also hier trifft Paulus einige Christen. und fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Und sie antworten: Nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Faszinierend. Also sie wissen von Jesus, aber wissen noch nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und heutzutage gibt es auch Menschen. Jesus, himmlischer Vater, aber Heiliger Geist ist irgendwie so wie der Stiefsohn oder keine Ahnung was. Oder wenn man überhaupt davon weiß. Und so geht es einigen heute. Aber dann, Paulus hätte ja wie folgt reagieren können, sagen: Hey Jesus, Knocke, super, habt ihr drauf, alles in Ordnung, dann lasst uns weitergehen. Aber Paulus bleibt nicht da stehen und geht dann folgendes, geht weiter. Sondern er redet über die Taufe im Heiligen Geist. Vers 3, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Und sie antworten: Die Taufe, die auf Johannes zurückgeht, sagen sie. Mit anderen Worten, wir sind umgekehrt, haben unsere Schuld bekannt, denn die Taufe des Johannes war eine Taufe zur Buße, zur Umkehr. Ich möchte mein Leben ändern, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte bekennen, er ist mein Herr, ich lasse mich taufen, schlag einen neuen Weg ein. Das ist das, womit sie getauft worden sind. Aber Paulus legt ihnen die Hände auf und sie wurden im Heiligen Geist getauft und sie fingen an, in Sprachen zu beten und zu prophezeien. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt, empfängst du die Kraft Gottes, den Mut, Zeuge für ihn zu sein. Und achte mal genau, ich möchte es wie folgt ausdrücken. Wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfängst, bekommst du die Möglichkeit, die Gaben des Geistes auszuüben. Ich glaube nicht, dass das Sprachengebet nur ein Zeichen ist, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, sondern es ist ein Segen des Heiligen Geistes, in seinen Gaben zu wirken und zu leben. Und ich glaube, dass jeder die Taufe des Heiligen Geistes erleben kann und in neuen Sprachen beten kann. Aber der Heilige Geist wird nicht unsere Zunge fernsteuern. Denn das wäre widersprüchlich zu all dem, was er sonst in deinem Leben tut. Alles, was der Heilige Geist in deinem Leben tut, ist durch den Glauben. Er zwingt dich nicht, die Bibel zu lesen. Er zwingt dich nicht, deinen Zehnten zu geben. Er zwingt dich nicht, ihn anzubeten. Er wird dich auch nicht zwingen, in Sprachen zu beten. Alles, was er in deinem Leben tut, ist durch den Glauben. Denn nur, was wir im Glauben tun, gefällt Gott. Das bedeutet, sie haben sich entschieden, in Sprachen zu beten und sie haben sich entschieden, zu prophezeien. Und einige denken jetzt: Aber, Stefan, ich habe eine Bibelstelle gelesen, 1. Korinther 12, Vers 30. Dort sagt Paulus: Nicht alle können Wunder tun, nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Also sagen sie: Sprachengebet ist nichts für mich, nicht jeder kann das, also ich bin scheinbar einer von denen, die das nicht kann. Aber meine Antwort dazu ist: Paulus sagt hier, sprechen alle in Sprachen? Nein, aber er listet alle Gaben auf. Er sagt: Haben alle die Gaben der Wunder? Nein, aber können wir Gott glauben für ein Wunder? Ja, haben wir gerade auch beim Gebet gemacht. Wir glauben Gott für ein Wunder. Haben alle die Gabe des Glaubens? Nein, aber können wir trotzdem im Glauben und nicht im Schauen wandeln? Absolut, dafür sind wir herausgefordert. Wir sollen im Glauben leben, ja? Haben alle das Amt des Propheten? Nein. Aber können wir alle ein Wort von Gott empfangen? Ja. Deswegen am Dienstag Encounter-Gottesdienst, biblische Prophetie. Wie möchte Gott mich gebrauchen, dass ich prophetisch rede? Aber es ist ein Unterschied zwischen prophetischem Reden und Amt des Propheten. Haben alle die übernatürliche Gabe der Weisheit, wo, boom, übernatürliche Weisheit kommt auf dein Leben und du weißt genau, was zu tun ist und hast Worte für jemanden und sagst: Hey, tu das nicht. Aber können wir, wie Sprüche 4, Vers 5 uns ermutigt, nach Weisheit suchen? Und Gott bitten, dass er uns Weisheit schenkt? Absolut, dazu werden wir ermutigt. Immer wieder in der Bibel: Sucht Weisheit. Ja? Haben wir alle die Gabe der Erkenntnis? Können wir alle spezifische Worte von Gott für Situationen erkennen? Vielleicht nicht, aber können wir alle Gott um ein Wort von Gott bitten, dass er uns zeigt, was wir tun sollen? Absolut, er möchte zu uns sprechen. Haben wir alle Gabe der Heilungen? Nein, aber sagt die Bibel nicht auch, dass wir alle unsere Hände auf Kranke legen sollen, für sie beten sollen? Markus 18. Und es wird besser mit ihnen werden. Können alle Sprachenreden auslegen? Nein, aber kann er in einem Moment es dir trotzdem offenbaren? Klar, weil er es auch mit jeder anderen Gabe auch macht. Sprechen alle in unbekannten neuen Sprachen? Nein, aber ich glaube, wir können alle in dieser himmlischen Gebetssprache beten. Vielleicht hast du nicht das Amt für Sprachengebet. Vielleicht ist es nicht Apostelgeschichte 2, wo du eine Sprache sprichst, Portugiesisch, Französisch, die du gar nicht gelernt hast. Das war etwas Übernatürliches, was da geschehen ist. Aber ich glaube, darum geht es in 1. Korinther 14. Es geht um das Beten in Sprachen. Nicht alle haben die Gabe des Sprachenredens und der Auslegung, aber können wir alle in Sprachen beten? Ich glaube, absolut. Denn jedes Mal, wenn Menschen in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, getauft worden sind, haben sie angefangen, in neuen Sprachen zu beten. Und wenn Apostelgeschichte die Blaupause für die Kirche heute ist, warum sollten wir nicht auch genau das Gleiche erleben? Apostelgeschichte, 1. Korinther 14, Vers 2, hört euch mal folgende Worte an. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Sprachen, Gebet ist für dich und Gott. Aber die Gabe des Sprachenredens, Apostelgeschichte 2, war für die Menschen. Das eine ist für meine Beziehung zu Gott. Ich bete in Sprachen. Ich spreche Geheimnisse des Heiligen Geistes. Und dann geht es weiter, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist das, was Christel vorhin gemacht hat. Ist ein prophetisches Wort, das er weitergegeben hat, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und dieses Wort Erbauung ist vom Hausbau. Das heißt, es gibt ein Fundament, es ist ein Wort Gottes. Die Bibelstelle gibt er weiter, es ist ein Wort, das ermutigt. Und dann Vers 1. Korinther 14, 3, zweiter Teil. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch redet, stärkt die ganze Gemeinde. Also wenn du für deinen persönlichen Glauben ins geistliche Fitnessstudio gehen möchtest, fang an, in Sprachen zu beten. Das ist Fitnessstudio im Glauben. Indem du deinen Glauben aufbaust, wer in Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Es bedeutet, in Sprachen zu beten. Möchtest du ein geistliches Sixpack bekommen? Fang an, mehr in Sprachen zu beten. Das macht dich innerlich stark. Es baut dich innerlich auf. Aber wer prophezeit, erbaut die Gemeinde. Das heißt, prophetisches Reden ist Fitnessstudio für die Kirche. Und deswegen ist mir der Dienstag so wichtig, weil ich gesagt habe, hey, wir brauchen ein bisschen als Kirche geistliches Fitnessstudio, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, dass wir prophetische Worte haben, die Gemeinde stärkt. Und dann kommt Apostel Paulus. Also ich sage nicht ich, nein, der Apostel Paulus, der zwei Drittel der Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der Apostel Paulus, Vers 5. Und er sagt folgendes, Paulus möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Er sagt, ey, ich möchte, dass ihr alle das macht, dass ihr alle in Sprachen redet. Nicht ich sage das, Paulus sagt das. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Und ich erkläre kurz, warum. Das Beten in Sprachen war für die Gemeinde in Korinth, die waren da voll drauf. Das heißt, wenn die zusammengekommen war, dann ging es nur. Und es war ein riesen Durcheinander da bei den Jungs. Aber da war sowieso alles, es war ein richtiger Chaoshaufen. Also die Gemeinde in Korinth, ey, Paulus war echt, ich habe meine Frau gefragt, was für ein Wort ich benutzen darf. Er war genervt von ihnen, so. Also es war sehr viel Entwicklungspotenzial in dieser Gemeinde, weil sie hatten eine Offenbarung über das Sprachengebet, aber über alles andere irgendwie nicht. Und die waren so durcheinander, wenn ihr jetzt mal durchlest, 1. Korinther und 2. Korintherbrief, das war so ein Chaos. Stiefmütter schlief mit ihren Stiefsöhnen. Die haben sich beim Abendmahl besoffen. Das war nicht nur so ein bisschen ein richtiges, die lagen unter den Bänken. Die waren fertig, weil die so eine gute Zeit hatten beim Abendmahl. Und noch viele andere Sachen. Und deswegen, wenn ihr all das durchliest, war es immer so, hey, ganz ehrlich, Sprachengebet hatten sie drauf. Okay, aber alles andere nicht. Und er muss da richtig reingehen und sagt, nein, 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 nein. Und dann aber in der einen Situation, die ganze Zeit sagt er nein, nein, nein. Und beim Sprachenreden sagt er, ja, das macht. Und Prophetie, ja, aber nein, 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 nein. Er ist sogar so weit, dass er sagt, pass mal auf. Ich weiß, ihr kriegt es irgendwie nicht hin. Ich gebe euch einen genauen Ablauf vom Gottesdienst, okay? Der Ablauf sieht ein paar Lieder, maximal zwei prophetische Worte, dann auf jeden Fall Auslegung. Wenn irgendjemand in Sprachen laut redet, muss es ausgelegt werden. Ansonsten soll er den Mund halten und gibt ganz klare Ansagen. Und dann kommt 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Und erklärt Ihnen jetzt nochmal, warum es eigentlich beim Sprachengebet geht. Und vielleicht, Becky, kannst du schon an den Kies gehen. Er sagt hier, wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt fruchtleer oder untätig. Was er hier sagt, irgendwie passiert etwas, was nicht natürlich ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin halt da sehr deutsch geprägt. Ich liebe alles durchzudenken, alles durchzuplanen. Deswegen machen wir so einen Ablaufplan, weil ich möchte vorbereitet sein und all das Ganze. Aber das Problem beim Sprachengebet ist, du kannst nicht ein Overthinker sein und in Sprachen reden. Das funktioniert nicht. Oder dass man denkt, oh, ist das jetzt, wenn ich das jetzt meinen Mund auftue, und ist das jetzt Emotion oder war es einfach nur der Song und waren das jetzt meine Worte oder war es jetzt wirklich von Gott oder wie passt es jetzt irgendwie? Weil wenn ich jetzt einfach anfange, dann, was denkt jetzt mein Nachbar und kann man das erkennen? Und so sind einige. Paulus sagt, unser Verstand ist untätig. Gehirnforscher haben Folgendes festgestellt. Wenn du in Sprachen betest, ist dein Frontallappen, heißt es glaube ich, wo das Sprachzentrum sitzt, ist nicht tätig. Die kriegen da sind keine Signale. Das heißt, die haben Noppen drauf gemacht auf dem Gehirn und haben Leute kontrolliert, die in Sprachen beten und da geht nichts durch. Das geht im Prinzip durch deinen Geist, durch deine Zunge raus. Das ist untätig. Und das ist das, was er sagt. Das ist nicht etwas, okay, was sage ich jetzt? Schuba, keine Ahnung was. Das ist nicht das, dass du es durch den Kopf hindurch gehst, sondern es ist durch deinen Geist hindurch. Es geht an deinem Sprachzentrum vorbei. Und Paulus wusste das schon vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren sagt er schon, hey, nee, das ist das Ding, dein Frontallappen, das ist zero. Da ist keine Aktivität, ja? Sprachengebet geht an deinem Sprachzentrum vorbei. Es ist durch den Geist. Deswegen sagt Jesus auch, aus unserer Leibesmitte, nicht aus unserem Verstand, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus unserer Leibesmitte, der Heilige Geist. Und dann heißt es Vers 15, was soll ich also tun? Ich bin deutsch, was soll ich also tun? Mein Gehirn ist so. Ja? Was soll ich tun? Ich will auf beide Seiten beten, auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Heißt das, der Heilige Geist wird das für dich tun? Jetzt stehe ich gleich im Lobpreis so lange, bis irgendwie sich meine Zunge bewegt. Nein, hier heißt es, ich will. Ich entscheide mich, meinen Mund aufzutun und zu beten. Nicht der Heilige Geist fernsteuert und auf einmal merkst du, oh, ein Roboter. Nein, ich entscheide mich. Du willst in die Kirche gehen. Der Heilige Geist wird dein Auto nicht fahren. Du fährst dein Auto. Ich werde meine Bibel lesen. Ich entscheide mich dafür. Und genauso wie es eine Entscheidung ist, in Deutsch zu beten, ist es eine Entscheidung, in Sprachen zu beten. Und deswegen werde ich dazwischen gehen, wenn wir einen Moment haben und einer auf einmal laut anfängt, in Sprachen zu reden oder zu beten, werde ich dazwischen gehen, weil du kannst dich entscheiden. Der sagt, ja, aber der Heilige Geist und ich musste. Nein, du hast dich entschieden. Du bist immer noch in Kontrolle. Der Heilige Geist wird dich nicht fernsteuern. Du bist in Kontrolle. Du entscheidest dich dazu und er sagt, ich werde es tun. Ich werde in Sprachen beten, auf eine Weise, wo Gott durch meinen Geist spricht. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt. Das heißt, wenn im Lobpreis ist und du merkst, hey, hier ist irgendwas und ich möchte Gott anbeten mit neuen Sprachen, ich werde singen mit meinem Geist und ihn loben, aber auf die Weise und bei der mein Verstand tätig ist. Ich möchte beides tun. Das sollte Teil unseres Lebens sein. Und er ermutigt die Korinther, weil die haben nur das eine gemacht. Die waren nur full on Sprachengebet und singen in Sprachen. Und er sagt, super, aber das andere auch. Wir brauchen beides. Ich habe das Gefühl, bei uns ist es eher so, wir brauchen das Beten in Sprachen mehr. Wir haben eine Betonung, hey, wir können es gut, Worship, super, aber hey, lass uns die andere Seite auch noch entdecken. Es gibt so viel mehr zu entdecken in unserem Leben. Und wir sehen das auch in Apostelgeschichte 2. Sie beten in Sprachen, es waren 120 Gläubige zusammen und Gott wirkt durch sie. Das Sprachengebet ist deine Waffe am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Das Sprachengebet ist nicht in erster Linie für die Kirche, wenn wir sonntags zusammenkommen. Weil dann geht es, dass wir miteinander unterwegs sind. Aber wenn du unterwegs bist, brauchst du das Sprachengebet. Johannes 16, Vers 7, dort heißt es, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das ist Jesus, der über den Heiligen Geist spricht. Und es ist gut, dass der Heilige Geist bei euch ist. Es ist gut, wenn der Heilige Geist in unserer Kirche ist. Es ist gut für uns, weil er ist unser Helfer. Das griechische Wort ist Parakletos. Und für uns ist das nicht mehr von Bedeutung, aber damals wussten sie genau, was das bedeutet. Weil, Tobi, vielleicht kannst du mal kurz nach vorne kommen. Parakletos bedeutet Folgendes. Es gibt verschiedene Bedeutungen für Parakletos, wie man es auslegen kann. Als Helfer, aber es wird auch als Rechtsbeistand, als Strafverteidiger genannt. Ja, bleib mal hier. So, das heißt, wenn du in Schwierigkeiten gekommen bist, hast du dir einen Beistand geholt, ein Parakletos, Herbeigerufener. Und damals konnten das nur die Reichen, die richtig Kohle hatten, weil die Jungs, die sind teuer. Die kannst du, vor allem die guten Jungs, die kannst du nicht leisten. So, und das, was dann passierte, war, ich hole mir ihn an die Seite. Und wir machen einen Vertrag, du vertrittst mich, ich sein das Ding, du bist mein Parakletos. Und dann würden wir zusammen ins Gerichtssaal gehen. Und dann wird der Richter sagen, ja, Herr Dams, dann sagen Sie mal, wie das da alles so passiert ist. Und was soll ich denn überhaupt sagen? Hey, hinterher sage ich irgendwas, was gar nicht, wo ich mir selber irgendwie so ins Bein schieße. Deswegen, einen Moment. Und er wird sagen, euer Ehren, warten Sie mal. Was mein Klient sagen möchte, ist das Folgende. Und dann wird er sagen, im Paragraph Strafgesetzbuch, Kapitel, keine Ahnung was, Vers 55, wird er, und das, was er machen wird, er wird für mich reden. Weil ich habe keine Ahnung. Und da kommen immer neue Gesetze dazu. Das heißt, wenn ich mich allein dahin begeben würde mit meinen Worten, ich wäre verloren. Und ich würde bestimmt nicht gewinnen. Das heißt, er ist an meiner Seite. Er ist derjenige, der für mich sprechen wird. Er ist der, der mich unterstützt. Er wird Worte für mich gebrauchen. Wenn ich keine Worte mehr habe, hat er Worte für mich. Und das ist das Bild für den Heiligen Geist. Weil ganz ehrlich, der Heilige Geist, ich brauche Sprachengebet, wenn die Hölle losbricht. Und ich denke so, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit Worten beten würde, würde ich nur Schimpfwörter benutzen. Deswegen, Parakletos, bitte hilf mir, Worte zu beten, die nicht nur Schimpfwörter sind, die Gott versteht und die ich jetzt brauche, weil ich habe alle Verheißungen programmiert, die ich programmieren kann. Ich habe alle Bibelverse zitiert, die ich zitieren kann. Und mir fällt nichts mehr ein, was ich beten kann. Alles, was rauskommen würde, sind Schimpfwörter. Und er sagt, kein Problem. Ich werde für dich reden. Ich werde sagen, Herr, was Stefan sagen möchte, statt das SCH-Wort, er sagt Weisheit. Eigentlich wollte er Weisheit sagen, ist das, was er braucht. Und Gott, er braucht deinen Frieden gerade. Gott, er braucht neue Kraft. Gott, ich danke dir, dass du ihn innerlich stärkst, dass du ihm Gesundheit schenkst. Und der Heilige Geist wird beten, wo ich nicht mehr weiß, was zu sagen ist. Er ist der Herbeigerufene, er ist der Beistand. Und das mit so einem Typ an der Seite, alles gut. Alles in Ordnung. Ich habe keine Angst vor dem Richter. Ich habe keine Angst vor den Anklagen. Vielen Dank, Tobi. Römer 8, Vers 26. Paulus schreibt Folgendes. Der Heilige Geist hilft uns in unseren Schwächen. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum und wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wenn dir die Worte ausgehen, wenn du sagst, ey, ich habe schon so viel dafür gebetet, weiß gar nicht, was ich noch beten soll. Lass den Heiligen Geist für dich beten, den du anfängst. Und er wird Worte finden für dich, die du dir gar nicht ausdenken kannst, weil er durch dich beten wird. Und dieses Wort mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist, das ist, dieses Wort Seufzen ist im Griechischen eine unaussprechliche Sprache. Und es wird auch benutzt, um zu beschreiben die Geräusche, die eine Frau bei der Geburt macht, Geburtswehen. Keine Ahnung, aber ich merke, irgendwas kommt, aber ich weiß nicht, was kommt. Aber Heiliger Geist, du weißt, du benutzt es für mich. Mit anderen Worten, wenn ich nicht weiß, was zu beten ist, der Heilige Geist betet durch mich. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, hey Stefan, alles super, ich liebe die Kirche, ich liebe den Lobpreis, ich liebe deine Predigten, meine Kids lieben Kirche für Kids, aber jedes Mal, wenn du über den Heiligen Geist sprichst, ich werde echt nervös. Lass mir dir Folgendes sagen. Weißt du, warum du den Lobpreis magst? Weißt du, warum du die Predigt magst? Weißt du, warum deine Kinder Kirche für Kids lieben? Weil wir jedes Mal den Heiligen Geist einladen. Und es ist nicht, weil wir so ein tolles Worship-Team haben oder so tolle Kids-Mitarbeiter haben oder ich tolle Predigten mache. Es ist, weil der Heilige Geist in unserer Schwachheit reinkommt. Wenn ich sonntags morgens zum Gottesdienst fahre, dann ist mein Gesicht sehr. Ich denke so, boah, keine Ahnung, Gott. Es werden heute Leute kommen, die brauchen Heilung. Es werden Leute heute kommen, die brauchen ein Wunder. Es werden Leute kommen, die ein zerbrochenes Herz haben. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich bete, dass du durch mich sprichst. Mein Gebet ist immer vor jeder Predigt, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. O Herr, mein Fels und mein Erlöser. Denn ich habe dem Menschen nichts zu geben, aber du hast ihnen etwas zu geben. Und ich möchte euch einladen. Wir werden nochmal in zwei Songs reingehen. Ich möchte euch einladen, dass wir uns ausstrecken nach mehr von dem, was der Heilige Geist für uns hat. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Und ich kann euch sagen, seit ich mit 17 Jahren das für mich angefangen habe, zu praktizieren, zu entschieden habe, ich will in Sprachen reden, in Sprachen beten, gibt es kaum einen Tag, wo ich das nicht tue. Das hat mir in meinen schlimmsten Tagen geholfen, nicht den Glauben zu verlieren, um meine geistliche Batterie aufzuladen und stark im Glauben zu werden. Wenn mein Glaube erschüttert wird, das, was ich tun kann, ist, und ich baue meinen Glauben wieder auf, weil mit eigenen Worten, ich kann die Bibel lesen und irgendwie gibt es mir nicht das, was der Heilige Geist mir geben möchte. Es ist wie eine Batterie, die wieder aufgeladen wird. Und ich möchte euch einladen, dass wir gleich in dieser Lobpreiszeit, wenn du in Sprachen beten kannst, nutzt es, bete und sing in Sprachen. Wenn du es noch nie gemacht hast, safe space hier, okay? Ja, das ist gute Message für ein Camp, ja, weil wir unter uns sind, ja, dass wir uns einfach ausstrecken nach mehr von Gott und dass du einfach sagst, Gott, ich entscheide mich jetzt. Ich warte nicht darauf, dass meine Zunge automatisch sich bewegt. Das wird nicht passieren. Sondern ich entscheide mich, ich werde in Sprachen beten und mein Kopf wird einfach fruchtleer sein. Ich weiß, der rattert gleich und denkt so, oh, ey, was ist die? Ne? Nein, der Verstand ist fruchtleer. Lass einfach den Heiligen Geist durch dich wirken. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wenn du die Freiheit hast, bete mir Folgendes einfach für dich nach, wo wir einfach einladen, jetzt den Heiligen Geist uns neu zu erfüllen. Wenn das etwas ist, was Gott Gutes für uns hat, warum zu sagen, hey, nein, danke, die guten Dinge will ich beiseite lassen. Du brauchst einen Parakletos, du brauchst einen Tobi an deiner Seite, okay? Ja, also wenn du die Freiheit hast, bete mir folgende Worte nach. Lass uns die Augen zumachen, einfach für dich in deinem Herzen. Jesus, ich möchte alles, was du für mich hast. Jesus, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte die Gaben des Geistes. Ich möchte die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich möchte alles, was der Himmel für mich bereithält. Ich gebe dir neu die Kontrolle in meinem Leben. Ich gebe dir meinen Verstand, meine Stimme, jeden Teil meines Lebens. Taufe mich im Heiligen Geist.